Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen.
Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie durch sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinen einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies ihn immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht, denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit ihm, dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt.
Dankeschön, Lara und Kezia, dass ihr den Predigttext vorgelesen habt. Wir haben jetzt schon einen Gottesdienst erlebt bis hierhin, der eigentlich eine Einladung ist. Eine Einladung, mit unserem Leben in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich will nochmal an die Fragen erinnern, die ganz am Anfang standen, die Kathi uns gestellt hat. Vielleicht hattest du ein bisschen Zeit inzwischen, drüber nachzudenken. Wie ist meine Woche so verlaufen? Was habe ich für Gespräche geführt? Was habe ich für Begegnungen gehabt? War das alles toll, was ich gemacht habe? Manchmal weiß man das ja gar nicht so richtig. Habe ich mich richtig verhalten? Hätte ich das besser nicht gesagt? Oder war das unbedingt nötig, das zu sagen? Ist so gut, dass wir mit unseren Fragen und mit unserem ganzen Leben hier in die Gegenwart Gottes kommen können. Und ich fand es berührend, dass Steffi uns das auch noch mal so deutlich gesagt hat vor dem Abendmahl. Und viele von uns waren jetzt hier vorne und haben sich einladen lassen an diesen Tisch. Und das ist eigentlich ja auch das, was die Adventszeit insgesamt aus christlicher Sicht bedeutet. Und deswegen steigen wir auch jetzt ein in so eine Predigtreihe über das Thema Advent. Advent, Gott kommt zu uns. Diese Folie werdet ihr jetzt in der Adventszeit hier häufiger sehen. Sie ist hier extra für uns gestaltet worden. Vielen Dank dafür. Ja, und heute ist sie ja jetzt auch tatsächlich da, die Adventszeit. Wir haben ja nicht nur die Adventszeit, wir haben ja auch die Voradventszeit. Also im Advent wartet man vielleicht auf Weihnachten, aber vor der Adventszeit wartet man, dass die Adventszeit losgeht. Und manche können das ja auch gar nicht so richtig erwarten. Jetzt mal Hand aufs Herz, kann sich ja jeder mal fragen, wie viel Glühwein hast du schon gehabt vor dem ersten Advent? Und wie viele Weihnachtsplätzchen? Warst du vielleicht sogar schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich habe da vorhin schon irgendeinen gehört, der hat so ein halbes Bekenntnis abgelegt, weil ich glaube, diese Eisbayern, die steht auch auf dem Weihnachtsmarkt. Die Kirchen haben das ja kritisiert, dass die Weihnachtsmärkte jetzt schon vor dem ersten Advent losgehen, weil das ja eigentlich in die Adventszeit gehört, aber trotzdem findet es ja so statt und ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Mit Kollegen, was sollte ich machen? Ich hätte die doch total vor den Kopf gestoßen. Ich gesagt hätte, ich gehe jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt. Es war aber auch schön. Es war auch schön. Und wir sind ja auch zum Glück nicht so eine stramm kirchenjahrs- und liturgisch orientierte Gemeinde. Wir wissen, das ist ja alles irgendwie auch schön. Das hat alles auch ganz viel mit Kultur und nicht immer jetzt ganz viel mit dem tiefsten christlichen Glauben zu tun. Wir sind halt diese alten heidnischen Germanen, die stecken ja auch immer noch in uns, die in der dunklen Jahreszeit vor der Sommersonnenwende irgendwas machen, damit es nicht ganz so trübe und dunkel ist und die Winterdepression bekämpft wird. Im Idealfall durch Licht, im nicht so idealen Fall durch Glühwein. Manche versuchen es auch mit beidem. Und es ist schön, dass jetzt aber der erste Advent da ist, der 1. Dezember. Ihr habt vielleicht das Türchen am Adventskalender aufgemacht und ab heute können wir auch alle mit in vollen Einklang mit allen großen und kleinen Kirchen dann auf den Weihnachtsmarkt gehen. Aber wir wollen darüber reden, was das für uns bedeutet. Gott kommt zu uns. Wir schauen auf Menschen, auf Situationen in diesen 3,5 Wochen, die es ja nur noch sind bis Weihnachten, die das erlebt haben, dass Gott kommt. Wir werden was hören in dieser Zeit über den Anfang des Matthäusevangeliums, über die Menschen, die da gewartet haben, besonders wird da auf Josef geschaut werden. Wir werden den Anfang des Lukas-Evangeliums in einer anderen Predigt hören, dieses Ehepaar schauen, Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, Leute, die auf Gott gewartet haben. Michael wird uns in einer anderen Predigt was darüber sagen, was das für uns, was das für die Kirche ganz konkret heißt, zu warten. Jesus ist ja gekommen, aber das Neue Testament sagt uns, Jesus ist auch der, der wiederkommen wird. Was heißt das heute für uns? Wie können wir das heute verstehen? Was bedeutet das für Christen heute? Ja, und wir wollen jetzt am ersten Sonntag dieser Predigtreihe mal von ganz weit anfliegen. Ihr habt das Johannesevangelium gehört, den Anfang des Johannesevangeliums. Das ist keine klassische Weihnachtsgeschichte. Da gibt es nur einen Vers eigentlich. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das ist die Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums. Aber Johannes ist auch nicht damit zufrieden, die Geschichte nur vom Anfang, vom allerersten Anfang dieses Menschen Jesus Christus zu erzählen, so wie das vielleicht Lukas tut. Es reicht ihm auch nicht, wie Matthäus, zu sagen, wir greifen mal weiter zurück, wir stellen das mal in die ganze Traditionslinie des Alten Testamentes und fangen an bei Abraham und zeigen, dass Jesus wirklich auch chronologisch in diese Reihe gehört der göttlichen Prophetie und Berufung. Es reicht ihm auch nicht, wie Markus, zu sagen, das brauche ich alles nicht. Im Markus-Evangelium ist Jesus der Prophet, der Diener, der weist sich durch das, was er tut, aus. Deswegen kennt das Markus-Evangelium gar keine Weihnachtsgeschichte. Johannes erzählt uns die Geschichte quasi aus einer kosmischen Perspektive, von ganz vom Anfang an. Da steht auch nicht, je nachdem, ich weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung habt, jedenfalls bei mir steht hier nicht am Anfang war das Wort, sondern im Anfang. Es geht nicht um einen bestimmten Zeitpunkt, sondern das greift zurück in die Zeit, die eigentlich vor der Zeit war, in die Ewigkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich habe hier mal den Untertitel gewählt, könnt ihr vielleicht nicht lesen, ist ein bisschen klein geraten, der ferne und der nahe Gott. Und darüber wollen wir jetzt ein paar Minuten nachdenken. Ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das klingt ja erstmal gut, irgendwie auch poetisch, ist es auch. Und deswegen ist es ja auch vielleicht einer der berühmtesten Verse des ganzen Neuen Testamentes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man irgendwo in ein Museum geht, es gibt ja schon mal so Museen oder Gedenkhäuser, und da liegt ja manchmal auch irgendwo eine Bibel auf einem Tisch, so als Deko. Es gibt ja nicht nur Weihnachtsbäume als Deko, es gibt auch Bibeln als Deko. Und wenn die Bibel da so als Deko liegt und die ist aufgeschlagen, dann ist die ganz häufig bei Johannes 1 aufgeschlagen. Müsst ihr mal drauf achten, weil das irgendwie so jeder kennt und weil das so feierlich und toll klingt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich finde es aber schwer zu verstehen. Und ich habe schon oft auch als Kind, als Jugendlicher im Gottesdienst gesessen und das wurde so vorgelesen, so selbstverständlich. Und in mir war das so ein bisschen unangenehm, weil ich gemerkt habe, ich verstehe das eigentlich gar nicht so genau. Was ist damit überhaupt gemeint? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das klingt für mich fern. Das klingt für mich abstrakt. Das ist nicht, hier wird nicht gleich von Jesus geredet, der mich lieb hat und in seine Arme nimmt. Hier wird erstmal ganz allgemein von Gott geredet und von einem Wort, das bei Gott war. Und ich finde die Frage nicht uninteressant. Ist Gott eigentlich fern oder ist Gott nah? Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, ist Gott fern oder nah? Ich würde mal schätzen, 80% sind für nah. Ist ja auch toll. Aber ich weiß, wenn wir die Umfrage insgesamt machen würden, vielleicht bei allen, die übers Internet zuschauen oder bei allen Menschen hier in Langenfeld, würden die meisten sagen, ich bin vielleicht nicht 100%ig sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Ich glaube, die meisten würden sagen, ich denke schon, dass es da sowas gibt. Aber nah finde ich den eigentlich nicht. Und ich finde den auch schwer zu verstehen. Wenn es das gibt, dann muss das irgendwie so eine höhere Macht sein. Und die ist mir eigentlich nicht so nah. Es gibt so eine schöne Geschichte von Heinrich Böll, die er mal geschrieben hat. Der hat ja viele Satiren geschrieben. Und eine handelt von einem Mann beim Radio. Der hat nicht so die beste Position, der muss sich mehr so um die Kleinigkeiten kümmern. Und ein anderer, ein ganz wichtiger Mann, hat einen Radiobeitrag gehalten, irgendeinen Vortrag, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, und hat da über den Sinn des Lebens gesprochen. Und in diesem Vortrag kommt ganz oft das Wort Gott vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja in Deutschland durchaus eine große, auch geistliche Bewegung. Viele Menschen haben über Gott gesprochen, die vorher nicht über ihn gesprochen haben. Und jetzt sind einige Jahre vergangen und der Vortrag soll nochmal gesendet werden. Kennen wir ja heute auch noch, ne? Wird nochmal gesendet. Und der Mann, der den Vortrag gehalten hat, hat jetzt aber auch wieder Zeit hinter sich gebracht. Und als er den jetzt nochmal so hört, denkt er, Gott, das ist irgendwie das Wort Gott. Damals war ich so in der Stimmung, aber jetzt finde ich das nicht gut. Und dann bekommt dieser Mann den Auftrag, er muss jetzt den Vortrag neu schneiden. Und überall, wo Gott in dem Vortrag vorkommt, soll stattdessen rein jenes höhere Wesen, das wir verehren. Er muss also diesen ganzen Vortrag durchgehen und das dann immer rausschneiden, das Wort Gott, und stattdessen reinsetzen, jenes höhere Wesen, das wir verehren. Wie fern oder nah ist Gott mir? Und ich möchte erstmal eine Lanze brechen für diejenigen, die sagen, fern. Denn ihr habt recht. Und manchmal machen die Frommen sich die Sache viel zu einfach. Gott ist nicht mein Abziehbildchen, das ich in die Tasche stecken kann und wie so ein Talisman mit mir rumtragen kann. Ich kann mir Gott nicht als Kettchen um den Hals hängen, wie so eine Barbiepuppe, wie irgendetwas, was mich immer begleitet und mir immer nur Mut zuspricht. Gott ist unendlich, Gott ist unbegreiflich. Und ich glaube, es ist gut, sich das ab und zu auch in Erinnerung zu rufen. Was können wir überhaupt über Gott sagen? Und es ist auch gut, so die Bilder, die man von Gott hat, zu hinterfragen. Deswegen gibt es ja im Alten Testament auch dieses Gebot, du sollst dir kein Bild machen. Die Reformatoren haben das ja dann zum Teil, jedenfalls einige, auch nochmal ganz neu wörtlich genommen und haben alle Bilder aus den Kirchen rausgetragen. Hat jeder so ein anderes Verhältnis zu. Ich glaube, wir wissen aber auch, es geht nicht um das Bild, das irgendwo an der Wand hängt, sondern um das Bild in meinem Kopf. Vielleicht ist Gott für mich manchmal doch der liebe Opa mit dem weißen Bart. Dann ist es gut, dieses Bild einfach mal durchzustreichen. Stimmt nicht. Oder der Polizist, der immer nur mir die Knöllchen gibt und auf mich aufpasst und so viel bei vielen anderen so viel durchgehen lässt. Es ist gut, das Bild mal durchzustreichen. Oder der Cola-Automat, der immer reagieren muss, wenn ich die 2 Euro reinschmeiße, dann muss die Cola rauskommen. Gott ist ganz, ganz anders. Und hier gibt es diesen Begriff, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort. auch ein schwieriger Begriff. Ist auch schwierig zu übersetzen. Viele von euch wissen das. Im Griechischen steht hier ein Wort, das heißt Logos. Und ist auch ja sonst auch irgendwie bei uns in den Sprachgebrauch zum Teil eingedrungen, bis in die Werbung hinein. Das klingt ganz gut, Logos. Und was heißt das Logos? Wie kann man das eigentlich richtig übersetzen? Ist gar nicht so einfach zu übersetzen. Hier sitzen ja auch klassisch gebildete Leute. Oder ihr musstet mal zur Schule gehen. Und bis heute wird ja in der Schule Goethes Faust gelesen. Beziehungsweise, ich habe jetzt gehört im Radio, dass jetzt im nächsten Lehrplan die nächste Schülergeneration wird das nicht mehr lesen. Die haben das aus dem Pflichtprogramm rausgenommen, irgendwas anderes reingetan. Von, ich weiß nicht genau, was, Nathan der Weise oder so. Und es gab einen riesen Aufschrei, dass man jetzt Goethes Faust nicht mehr, dass das nicht mehr jeder in der Schule lesen muss. Stehen wir jetzt neutral gegenüber dieser Frage. Aber wenn ihr euch an dieses Buch erinnert, Faust ist ja dieser Mann, der so auf der Suche ist und verzweifelt ist, alles studiert hat und am Ende sagen muss, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor. Das haben wir uns ja irgendwie so gemerkt, für viele von uns die Quintessenz von Faust. Und irgendwann, als er da so nachts sitzt, sagt er sich auch, jetzt lese ich nochmal die Bibel. Und was liest er? Genau wie in diesen Museen. Natürlich liest er Johannes 1 und ich übersetze das jetzt nochmal neu. Und dann fängt er an, im Anfang war das Wort. Und dann sagt er sich, Wort, Wort, Worte sind doch so schwach. Und dann kommt er und sagt, ich übersetze es jetzt anders, er ist ein relativ freier Übersetzer. Und dann sagt er als nächstes, glaube ich, Sinn. Gar nicht so schlecht. Im Anfang war der Sinn. Gefällt ihm aber auch nicht und dann sagt er, im Anfang war die Kraft. Und dann gefällt ihm das auch nicht. Und das Letzte, bevor ihn dann Mephistopheles unterbricht, da hat er dann, im Anfang war die Tat. Er ist so ein Kraft, möchte so ein Kraftmensch sein, im Anfang war die Tat. Was ist damit gemeint, wenn hier steht, im Anfang war das Wort? Im Alten Testament gibt es ein berühmtes Kapitel im Buch der Sprüche, in Kapitel 8, und da gibt es einen anderen Begriff. Vieles klingt ganz ähnlich, und da ist es die Weisheit. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Also hier sind wir auch im Anfang. Das sagt hier alles die Weisheit. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt als Anfang vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als es noch keine Quellen gab, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen. Als er den Himmel feststellte, war ich dabei. Als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Tiefe. Da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde und ich hatte meine Freude an den Menschenkindern. Ich weiß nicht, vielleicht hat Johannes, als er diesen Anfang seines Evangeliums geschrieben hat, auch an diese alten Worte aus Sprüche 8 gedacht. Da ist es die Weisheit. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört und da hat der Prediger das so erklärt und das hat mich angesprochen und hat gesagt, naja, man könnte auch das so übersetzen, Wort, das ist der Ausdruck einer tieferen Wahrheit. Es geht nicht einfach nur um ein Wort, das du aufs Papier schreiben kannst, es geht um den Ausdruck einer tieferen Wahrheit. Und der Gedanke, den Johannes uns hier zeigen will, ist, Gott ist unbegreiflich, Gott ist fern, Gott ist irgendwie weit weg. Aber es gibt etwas, es gibt eine Person, die ist der Ausdruck dieser tiefen Wahrheit, die in Gott ist. Und in dieser Person, in diesem Wort, kann mir das nahe kommen. Und es ist ganz interessant, wie Johannes hier anfängt mit diesen abstrakten Begriffen und am Ende, die beiden haben das ja gelesen, am Ende heißt es auf einmal Jesus Christus. Und das ist der Weg, den Johannes hier zeigen will. Das ist Jesus ist der Ausdruck dieser tieferen Wahrheit, all dessen, was wir in Gott nicht begreifen können. Und insofern gilt das von Anfang an, und deswegen habe ich das euch aus Sprüche auch nochmal so vorgelesen, hier im Johannesevangelium steht es ganz genauso und an vielen anderen Stellen, wenn Gott die Erde schafft, dann tut er das schon als Sohn. Dann tut er das schon in dieser Eigenschaft. Alles, was Gott tut, was mit uns zu tun hat, das tut er immer als Sohn. Und so wird er hier auch als der Schöpfer bezeichnet, der nicht nur am Anfang die Schöpfung gemacht hat, sondern sie auch kontinuierlich trägt. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn. In Jesus stand dieser Gott, diese uns zugewandte Seite Gottes hier auf dieser Erde und gleichzeitig war er derjenige, der die ganze Existenz, das ganze kosmische Wesen dieser Welt durch sich getragen hat. Und dann geht Johannes einen Schritt weiter und sagt uns, das ist aber nicht nur der Ausdruck dieses tiefsten, unbegreiflichen Wesens Gottes, was wir uns da begegnet, sondern da gibt es auch eine Beziehung zwischen diesem unbegreiflichen Gott und diesem Wort. Und das ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Doch das wird ja in Sprüche 8 so wunderschön gesagt, da war ich Schoßkind bei ihm. In Gott gibt es nicht nur die Wahrheit, nicht nur das Unendliche, sondern in Gott gibt es auch Beziehung, die er in sich selbst, in den Personen der Gottheit trägt. Der Vater und der Sohn. Und das Immense, was Johannes uns hier sagt, ist, darin liegt die Einladung für uns, in diese Beziehung einzutreten. Und Gott so als Vater sehen und erleben zu können, wie das dieser Sohn tut. Das ist vielleicht das Allergrößte, was im Neuen Testament über dieses Thema Kindschaft und über das Thema Gott als Vater gesagt wird. An vielen anderen, das Wort kommt ja im Neuen Testament an ganz vielen Stellen vor, auch in den anderen Evangelien. Aber zum Beispiel im Lukas-Evangelium ist es einfach häufig eben dieser Vater, der mich in seine Arme schließt als Sünder und der mir vergibt. Großartig. Gigantisch, unendlich wichtig für mich. Aber Johannes hat nochmal eine andere Perspektive. Johannes sagt mir, das Ziel ist, dass du so zu diesem Vater stehst, wie Jesus selbst zu diesem Vater gestanden hat und dass du in diese Beziehung eintauchen kannst. So unbegreiflich, dass auch immer für mich bleiben wird. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Und dann hat Kizia das in einer sehr schönen Übersetzung vorgelesen, nicht ausgeblüht, es kommt nicht auf die Abstammung an, nicht aus dem Willen des Fleisches, da spielt kein anderer Wille eine Rolle, sondern aus Gott geboren sind. Vielleicht ist die Adventszeit nochmal eine Frage für mich, mich nochmal ganz neu einzulassen auf diesen unbegreiflichen Gott, auf diese ganze Größe und dann aber auch einzusteigen in das, was diese Beziehung, die Johannes hier schildert, tatsächlich für mich ganz konkret bedeuten kann. Vielleicht bleibt das jetzt noch so ein bisschen unklar oder wenig praktisch und deswegen ist es so schön, dass Johannes hier auch noch einen anderen Begriff hat, der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist der Begriff Licht. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Wenn ich in diese Beziehung eintrete, dann bedeutet das, dass ich in diesen Bereich des Lichtes eintrete. Wir haben einen wunderschönen Adventskalender geschenkt bekommen von Helga, ohne Schokolade, aber mit sehr, sehr guten Texten. Da war jetzt der erste Text, der handelte davon, dass jemand sich überlegt hat, was ist der entfernteste Stern, den man noch mit bloßem Auge sehen kann. Also ich kann da relativ wenig meistens sehen, hier ist es ja auch viel zu hell, aber er hat das dann irgendwie nachgeschlagen und es gibt einen Stern, der heißt Chi Aurigae, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und der ist 2000 Lichtjahre entfernt. ist 2000 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht, wenn ich den jetzt sehe mit bloßem Auge, gerade noch so, dann sehe ich das Licht, das vor 2000 Jahren auf diesem Stern sozusagen losgeflogen ist in meine Richtung. Und dann hat er gesagt, und das fand ich ganz originell, würde ich jetzt also auf diesem Stern sitzen, dann würde das Gleiche ja vielleicht auch umgekehrt gelten. Und dann würde jetzt dort das Licht ankommen von der Welt, die es war, als Jesus geboren worden ist. Es würde sozusagen gerade das Weihnachtslicht kommt jetzt gerade auf Chi-Aurige an. Finde ich einen ganz tollen Gedanken. Hat was, zeigt was über diese Zeitlosigkeit, die ja auch mit diesem unbegreiflichen Gott zu tun hat. Aber ist vielleicht auch für mich die Frage, wann kommt dieses Licht bei mir an? Und manchmal dauert es so lange, aber das Licht ist unterwegs. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und da wird es dann auch vielleicht ein bisschen konkreter und ein bisschen praktischer noch, wenn ich mich frage, was verändert diese Beziehung denn in meinem Leben? Denn diese Beziehung ist immer die Einladung, mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, was ich lieber im Dunkeln halte, ins Licht zu kommen. Und an einer anderen Stelle in den Schriften von Johannes, ich glaube in Johannes 3 ist das dann, da sagt Jesus das selbst, die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und mir geht das oft auch so. Es gibt einfach Dinge, über die spreche ich nicht gerne. Licht fällt auf Themen dadurch, dass man über sie spricht. Ich habe das deswegen nochmal hier hingeschrieben, das Wort. Und wenn Jesus das Wort ist, dann ist er auch das Wort, das es uns möglich macht, über die Dinge zu sprechen, über die wir nicht so gerne sprechen. Über das, was wir eben nicht richtig gemacht haben, über das, was verletzt hat und über das, was uns verletzt hat. Und es gibt eine große Tendenz, das nicht ins Licht zu bringen. Wer jedem Einzelnen und da, wo Menschen, Gruppen, Gesellschaften, Familien als solche zusammen sind, gibt es auch eine Gruppendynamik, die oft in die Richtung geht, die Dinge nicht auszusprechen und nicht anzusprechen, sie nicht zur Sprache zu bringen und denjenigen, der es doch tut, irgendwie auch dafür zu bestrafen. Es hat mich sehr berührt hier, dass wir jetzt an zwei Sonntagen hintereinander über dieses Thema Missbrauch etwas von hier vorne gehört haben und natürlich besonders am letzten Sonntag, dass jemand hier vorne stand und es einfach erzählt hat, was da passiert ist. Und sowas wäre, glaube ich, vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen in einer christlichen Gemeinde, dass sowas überhaupt ausgesprochen wird. Und in vielen Familien, vielleicht auch in vielen Gemeinden, ist es bis heute undenkbar, dass man darüber offen spricht. Und wie schwer und wie weit ist dieser Weg? Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deinen Mut und für deine Bereitschaft, weil es einfach so wichtig ist, dass das Licht scheinen kann, weil sich nur dann etwas verändern kann, weil erst dann Dinge in Bewegung kommen können. Es ist auch über Vergebung gesprochen worden in dem Zusammenhang. Vergebung ist im Zusammenhang mit Missbrauch kein Instrument, mit dem Täter geschont oder verdeckt werden können. Zum Licht gehört immer, dass die Dinge ausgesprochen werden, dass sie angesprochen werden, dass die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Und was ist das Geheimnis in meinem Leben? Was ist das Geheimnis in deinem Leben, wo dieses Licht noch nicht wirken konnte und wo sich deswegen auch nichts verändert? Vielleicht bist du schon so lange Christ, kommst schon so lange hier in die Gemeinde, aber du bist noch genauso wie vor 15 Jahren. Du hast noch die gleichen Schwierigkeiten mit anderen Menschen. Du tappst immer noch in die gleichen Fallen. Dann ist es vielleicht Zeit, nochmal ins Licht zu kommen. Und es fängt damit an, dass man über Dinge spricht. Und hier in Johannes 1 ist es so schön, dass in dem Moment, wo dieses Thema aufkommt, plötzlich ein Mensch da ist. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Er war nicht das Licht. Aber er war jemand, der Leute zu diesem Licht führen konnte. Und häufig ist es so, wenn du spürst, ich möchte eigentlich, dass das Licht in bestimmte Bereiche meines Lebens reinfällt, dann ist es gut zu gucken, wer ist dieser Mensch, den Gott mir schickt. Kein Mensch, auch hier in dieser Gemeinde, kein Prediger, kein Ältester, auch kein Seelsorgekoordinator. Es ist so wichtig, dass wir diese Menschen haben. Keiner, auch keiner, der hier mit dir betet, ist selbst dieses Licht. Aber es kann ein wichtiger Schritt sein, sich zu fragen, wer ist dieser Mensch, der für mich gesandt ist, damit ich einen Weg finde, mit meinem Leben ins Licht zu kommen. Und ich möchte dir versprechen, wenn du dich hier in der Gemeinde an die Seelsorger, an die Ältesten wendest, mit dem, was du ins Licht bringen möchtest, dann wird nichts ans Licht gezerrt, du wirst zu nichts gedrängt, zu nichts verpflichtet, dir wird nicht noch eine Moralpredigt gehalten, aber du kannst dann herausfinden, was der nächste Schritt ist. Und dafür ist die Gemeinde da, dass Menschen zueinander geschickt werden. In Johannes 1 ist es so schön, wie Johannes dann am Ende diese beiden Jünger hat und er schickt sie weiter zu Jesus. Es geht nie darum, in Abhängigkeit zu geraten von irgendwelchen Menschen, von Seelsorgern, von Begleitern, sondern Seelsorge und Begleitung funktioniert immer so, dass es am Ende diese Richtung gibt, wo Leute selbst in diese Beziehung zu Jesus kommen können. Weil Jesus selbst die Quelle ist für dieses Licht. Ja, und dazu muss ich mich auch selbst immer wieder einladen lassen, ins Licht zu kommen und auch offen dafür zu sein, anderen dabei zu helfen. Johannes sagt es so schön, als er dann gefragt wird, später in Johannes 1, haben wir jetzt nicht gelesen, wer bist du eigentlich? Da sagt er, ich bin eine Stimme. Ich bin der, der anderen die Stimme geben kann. Und das ist eine großartige Sache. Ja, und dann ist es irgendwann soweit in diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, dass endlich dieser Name fällt. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Johannes interessiert sich nie so sehr dafür, was Jesus für eine Funktion hat. Im Lukas-Evangelium hat Jesus diese Rolle als der Erbarmenbringer, als der wahre Mensch. Im Matthäus-Evangelium ist er der Messias für das Volk Israel zunächst einmal. Und im Markus-Evangelium ist er der Diener, der Prophet. Johannes interessiert sich immer dafür, wer Jesus ist. Und deswegen heißt es auch hier nicht, das ist Gnade und Wahrheit sind durch ihn gekommen, sondern sind durch ihn geworden. Das hat was mit der Person von Jesus selber zu tun. Und es ist eine andere Art, dieses Thema Licht zu beschreiben, Wahrheit und Gnade. Es ist das, was mein Leben echt macht, was es wahr macht, und es ist die Gnade, die dann tatsächlich auch zu Veränderungen führen kann. Und dann leuchtet diese Herrlichkeit auf, die Gott in unser Leben bringen müssen. Und das ist diese Herrlichkeit, die in der Person von Jesus Christus selber liegt. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Die Predigtreihe heißt, Gott kommt zu uns. Aber wenn Gott zu uns kommt, gibt es immer diesen Moment, wo ich selbst gefragt bin, auch zu kommen. So ist es in Johannes 1 auch, wenn ihr es zu Ende lest. Ich habe schon gesagt, am Ende sind diese Jünger und sie kommen zu Jesus. Johannes schickt sie weiter und sie kommen auf Jesus zu. Wir haben vorhin schon im Lobpreis ein Lied gehört, das dazu einlädt. Und wenn ihr nochmal nach vorne kommen möchtet, fände ich es schön, wenn wir dieses Lied jetzt vielleicht nochmal miteinander singen. Komm zu Jesus. Den eigentlichen Schritt tut immer Gott. Dieser unbegreifliche Gott, der durch Jesus zu uns gekommen ist. Und dann kann das tatsächlich möglich werden, dass ich auch diesen Schritt tue und zu Jesus komme. Und deswegen hört euch dieses Lied jetzt nochmal an als eine Einladung. Ich weiß nicht, in welcher Situation du zuhörst. Ist jemand, der nochmal ganz neu über Gott nachdenken möchte, als jemand, der vielleicht noch nie diesen Weg, diesen Schritt gegangen hat. Du kannst das jetzt machen. Du kannst auch während des Liedes nochmal nach vorne kommen und mit dir beten lassen. Wir glauben, dass wenn wir hier zusammenkommen in der Gemeinde, dass das mehr ist, als wir selbst erzeugen können, dass Gott dann selbst da ist. Und deswegen glaube ich, dass er jetzt auch uns nochmal einlädt, zu ihm zu kommen. Amen.